Ich möchte heute Vormittag über ein sehr spannendes Thema sprechen. Es ist das spannendste Thema in meinem Leben gewesen. Und ich möchte euch einladen, mit mir das Wort Gottes aufzuschlagen. Und wir werden einige Texte aufschlagen. Und wir sind hier das Volk der Bibel. Und wir sind es gewohnt, das Wort Gottes aufzuschlagen. Ein herausragendes, ein herausforderndes Thema für mich, das mein Leben damals, als ich zu Christus Ja gesagt habe, total verändert hat. Bitte schlagt mit mir auf aus der Apostelgeschichte, Kapitel 9. Apostelgeschichte, Kapitel 9. Und ich denke, wir kennen diese Geschichte in der Apostelgeschichte. Es geht um die Bekehrung des Paulus Saulus. Saulus wurde Paulus. Ein Verfolger wurde ein Nachfolger. Und hier in diesem Kapitel geht es mir nur um zwei Verse. Erstens, Vers 5. Wir wissen, Paulus war unterwegs, Saulus, um die Juden, Christen, um die Christen zu vernichten. Und plötzlich erscheint ein gewaltiges Licht. Und eine Stimme sagt, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er sprach, Herr, wer bist du? Und dieser Satz hat mich gepackt. Herr, wer bist du? Und dann fünf Verse später, in Kapitel 9, Vers 10, erscheint dieser gleiche Herr dem Verfolgten, dem Hananias. Und er sagt, Herr, hier bin ich. Und man muss mal das richtig sich vorstellen. Ein Theologe, einer der bestausgebildetsten Menschen damals, in der damaligen Zeit, er hat bei dem großen Gamaliel gelernt, kannte die Stimme des Herrn nicht. Ist das möglich? Kann das sein, dass jemand theologisch super gut drauf ist, eine tolle Ausbildung hat, alle Kenntnis der Welt, die besten Lehrer, und kennt den Herrn nicht? Ist das möglich? Die Heilige Schrift sagt, es ist möglich. Ein Phänomen. Und es hat mich gepackt. Und der Verfolgte, der vielleicht in den Augen des Saulus und der Pharisäer und der Schriftgelehrten nichts gegolten haben, und der sagt, Herr, hier bin ich. Und so ist ein gewaltiges Thema für mich entstanden. Die Stimme Gottes. Hören auf die Stimme Gottes. Lernen auf die Stimme Gottes zu hören. Und ich möchte einen zweiten Text aufschlagen mit euch. Im Johannesevangelium Kapitel 12. Da wird etwas Interessantes berichtet. Dass eine Stimme von oben kam vom Himmel. Das ist die sogenannte Verherrlichung Jesu. Und da heißt es, ab Vers 27, Johannes 12, ab Vers 27, jetzt ist meine Seele betrübt. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Und interessant die Reaktionen. Vers 29. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. Die anderen sprachen, ein Engel hat mit ihm gesprochen. Und Jesus sagte, Vers 30, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Und einige haben es deutlich gehört. Ist das nicht interessant? Wenn Gott spricht, vernehmen einige das als Donner. Und andere meinen, ja, vielleicht hat er gesprochen, Engel. Und andere hören es deutlich. Wie kommt das? Und ich meine, dass diese Thematik ganz wichtig ist, lebenswichtig ist. Und es hat mein Leben total verändert. Die Stimmen Gottes. Kennen wir die Stimmen Gottes? Wenn wir über die Stimme Gottes sprechen, woran denken wir sofort? Was ist, wenn wir über die Thematik die Stimmen Gottes nachdenken. Die Stimme Gottes schlechthin. Was ist es? Das Wort. Die Bibel. Es heißt in 5. Mose 28, Vers 1 und 2, 5. Mose 28, 1 und 2, wenn du nun der Stimme deines Herrn, deines Gottes gehorchen wirst, dass du hältst und tust all seine Gebote, so wird er dich, der Herr, dein Gott, zum Höchsten über alle Völker auf Erden machen. Das heißt, ein Aufruf auf die Stimme Gottes, die sich in der Heiligen Schrift, in den verschiedenen Passagen, in den verschiedenen Lebensgeschichten ausgedrückt hat. Wenn wir dieser Stimme Gottes gehorchen, so sagt der Herr, will der Herr Gelingen schenken. Der Stimme Gottes, das Wort Gottes, die Bibel. Und interessant, in Schatzkammer der Zeugnisse, Band 3, Seite 261, schreibt Ellen White, die Stimme Gottes ist die Bibel in unserer Zeit, die gehört werden sollte. Und es heißt in Amos Kapitel 8, Vers 11 und 12, ich zitiere Amos 8, 11 und 12, dass eine Zeit einmal kommen wird, dass die Menschen nach dieser Stimme rufen und suchen werden. Die werden sagen, wo ist die Stimme? Sie werden von Osten nach Westen gehen, von Süden nach Norden. Und es heißt, und sie werden diese Stimme nicht finden, weil Gott aufgehört hat, machtvoll zu reden, weil Menschen zu lange dieses Wort abgelehnt haben, nicht reingeschaut haben, nicht reingeguckt haben. Die Stimme Gottes, das Wort Gottes. Durch dieses Wort hat jeder Mensch die Möglichkeit, den Weg der Erlösung kennenzulernen. Dieses Wort sagt mir, woher ich komme, was ich bin und wie mein Leben im Glauben werden kann. Aber diese Stimme ist nicht so allzu beliebt. Ich entdecke das, wenn ich Menschen draußen begegne. Ich nahm einen Tramper mit und ich fragte ihn, meine erste Frage in der Regel, wie man Christ werden kann. Das ist immer meine erste Frage. Dann schauen die mich an, begutachten mich ganz kurz. Und damals hatte ich noch einen Schnauzer, war ein bisschen dunkler, habe so ein bisschen orientalischer ausgeschaut. Jetzt werde ich internationaler mit den weißen Haaren. Und dann war die erste Reaktion auch von dem Tramper, ich habe nichts gegen Moslems. Aber das hatte ich nicht gefragt. Ich hatte gefragt, wie man Christ wird. Und dann sagte ich ihm, hat das Christsein was damit zu tun mit einer Person? Christus, Christen und fälschlicherweise sagen wir ja Mohammedaner vom Mohammed. Das hören die Moslems nicht so gerne. Aber wir sagen das ja. Wir wissen, dass die Mohammedaner irgendwie mit Mohammed zu tun haben. Und dann sagte dieser Tramper, nein, es hat nichts mit Christus zu tun. Und dann fragte ich, Christen, Bibel, Moslems, Koran, hat das was mit einem Buch zu tun? Dann sagte der Tramper, nein. Und dann habe ich mal ihm erzählt, wie man Christ wird. Der hat solche Ohren und Augen bekommen, ja? Dieses Wort ist nicht beliebt. Wenn man heute in die Gesellschaft schaut und man fragt sich, vielleicht ist es ein bisschen in der Schweiz anders, weil hier ist die reformierte Kirche sehr stark und die Adventgemeinde und andere Christen. Aber in Deutschland, dann wundere ich mich nicht, dass die Menschen keinen Glauben haben. Denn warum denn? Woher kommt der Glaube? Durch die Predigt. Und wo kommt das, die Predigt her? Durch das Wort Gottes. Ich wundere mich nicht mehr, warum so wenig Glauben da ist. Weil die Menschen nicht reingucken. Würden sie reingucken, würden sie auch Glauben finden. Sie schauen nicht rein. Und ein Ziel auch der Adventgemeinde in unserer Arbeit sollte sein, dass wir die Menschen nicht unbedingt jetzt in erster Linie, bitte genau zuhören, Adventisten machen. Das ist hoffentlich die gute Folge, sondern dass wir sie zum Wort Gottes führen, dass sie endlich mal hier reingucken, dass sie lernen hinzuhören auf eine allmächtige große Stimme des Herrn. Die Leute brauchen sich nicht wundern. Heutzutage sagen die Menschen, die Bibel ist genauso wie ein Horoskop. Sie ist so genial geschrieben, dass es zu jedermann und zu jedem passt. So genial ist die Bibel geschrieben. Deshalb, jeder kann seine eigene Melodie auf der Bibel spielen. Das sagen die Leute. Und sie gucken nicht rein. Es gibt einen orientalischen Spruch: Liegt Staub auf deiner Bibel, liegt Staub auf deiner Seele. Lass uns das Wort Gottes nicht verstauben. Lasst uns reingucken, so oft wie es geht und wenn möglich so lang wie es geht. Es ist die Stimme Gottes, die zu uns spricht. Wenn nicht so, ja wie dann? Das ist das Instrument des Herrn. Und es heißt auch im Neuen Testament, dass die Menschen in 2. Thessalonicher 2, 10 bis 13, die Menschen, die Liebe zur Wahrheit haben, dass diese Menschen in der letzten Zeit, wenn es in der Welt drunter und drüber gehen wird, dass sie bewahrt werden, weil sie die Liebe zur Wahrheit haben, zum Worte Gottes. Und deshalb möchte ich euch zu der ersten Stimme einen Merksatz mitgeben. Ein Merksatz, der ist zum Teil zum Schmunzeln, aber ich bin mir sicher, ihr werdet diesen Satz nie wieder in eurem Leben vergessen. Ich weiß, dass wir hier Menschen haben, Schwestern und Brüder und jüngere Leute, die reingucken, die sich Kraft und Mut holen aus dem Worte Gottes täglich. Aber ich sage es dennoch, weil wir so schnell das vergessen. Weil wir meinen, wir kennen das schon. Das habe ich schon mal gekaut. Und das habe ich schon vor 40 Jahren gehört. Nun gut, sei es so, dann lies es noch einmal. Auch wenn du es gehört hast vor 40 Jahren. Und ich möchte euch diesen Satz mitgeben, der mein Leben total verändert hat. Und ich möchte ermutigen, dass es ein Satz eures Herzens wird. Ganz einfach. Manna vor Banana. Was heißt das? Manna, Himmelsbrot. Banana ist das Frühstück. Manna vor Banana. Schaut rein. Und ich bin mir sicher, du wirst das auch nicht vergessen. Manna vor Banana. Wort Gottes aufschlagen als allererstes. Sich auf diese Stimme konzentrieren, vom Herrn Informationen zu erhalten. Wir sollten scharf drauf sein, alle Zeit, alle Macht in Bewegung zu setzen, dass wir auf diese Stimme hören, so weit und so tief wie nur möglich. Manna vor Banana. Ein gutes Wort. Da sagte jemand zu mir: Warum sagst du Manna vor Banana? Warum nicht Manna vor dem Schlafen gehen? Ist doch auch gut. Bevor ich überhaupt nicht dazu komme, dann mache ich es doch, bevor ich schlafen gehe, schlage ich das Wort Gottes auf. Dann sagte ich zu der Person, das war eine Schwester: Das Problem ist, du wirst nicht dazu kommen. Ah, wo? Ja, in der Früh stehst du auf, Bambinos, Bambinas sind da, jede Menge Kinder, du musst das Essen machen und der Mann muss versorgt werden und dann muss das Haushalt gemacht werden, es muss gekocht werden und am Ende 7 Uhr oder 5 Uhr kommt der Mann noch, der muss wieder versorgt werden, die Familie, es muss gekocht werden. Und dann, wenn du ein bisschen Zeit hast, dann sitzt du vor der Flimmerkiste, ein bisschen die Nerven beruhigen, ne? Sagte manch einer. Und dann ist Schlafenszeit, und jetzt willst du das Wort Gottes aufmachen, jetzt willst du beten. Und ich garantiere dir, du wirst vor dem Armen, deine Augen werden immer schwerer werden. Deshalb verdient es der allmächtige Gott nicht, dass sein Wort an erster Stelle ist. Verdient er es nicht. Er hat uns so viel geschenkt, so Gewaltiges. Und ist es zu wenig, wenn wir sagen: Herr, sprich zu uns durch dein Wort. Das sollte uns wert sein. Die zweite Stimme. Und mit der zweiten Stimme, und ich sag's euch, mit dieser Stimme habe ich die größten Probleme gehabt in meinem Leben. Und diese zweite Stimme wird erwähnt in Daniel Kapitel 9, Vers 10. Daniel Kapitel 9, Vers 10. Und es zieht sich durch die gesamte Heilige Schrift hindurch. Ich habe jede Menge Texte, die das erwähnen. Da heißt es in Daniel, Kapitel 9, Vers 10, als Daniel das Bekenntnis ausgesprochen hat, als er sagte: Wir haben gesündigt, Wir haben deine Hand losgelassen. Wir sind in die Distanz gegangen. Und dann sagt er in Vers 10, und gehorchten nicht der Stimme des Herrn, unseres Gottes, wandelt nicht in seinem Gesetz, das er uns vorlegte durch seine Knechte, die Propheten. Als ich in der Adventgemeinde kam, habe ich gesagt, ich akzeptiere alle Botschaften der Adventgemeinde. Ich war begeistert von dem Erlöser, in Jesus Christus erlöst zu sein, den Weg zum Glauben, zum Herrn zu finden. Aber dann sagte jemand zu mir, wir haben einen Propheten. Oh, sagte ich, wie bitte? Das ist mir aber neu. Und als dann diese Person sagte, und es ist eine Frau, brach bei mir fast die Welt zusammen. Wie bitte? Eine Frau? Eine Prophetin? Und da war es bei mir mal zuerst aus. Ich habe alles akzeptiert. Alles zu allem Ja gesagt. Aber da hatte ich meine größten Schwierigkeiten. Eine Frau und noch eine Prophetin. Um Gottes Willen, dachte ich mir, wo bin ich da hingeraten? Wo bin ich da hingeraten? Und dann habe ich den Herrn gefragt. Ich habe gesagt, Herr, wie soll ich das sehen? Was brauche ich noch einen Propheten? Ich habe doch das Wort Gottes. Die Heilige Schrift ist doch wunderbar. Und da habe ich mit dem Herrn einen Handel getrieben. Muss ich ganz dazu deutlich sagen. Ich habe gesagt, Herr, ich werde mir diese Thematik anschauen. Und wenn ich das nicht verstehe und nicht einverstanden bin, werde ich es ablehnen. Okay? So habe ich mit ihm einen Deal gemacht. Und ich habe es mir angeschaut. Ich habe Sachen gelesen. Mir angeguckt, was schreibt sie denn, diese Prophetin der Adventgemeinde? Und ich war zutiefst bewegt. Und ich habe festgestellt, wer bin ich, Mensch, der eine prophetische Stimme ablehnt, der von Gott kommt? Entweder ist der Prophet richtig und wichtig, oder der Prophet ist falsch, forget it. Dann kannst du es zur Seite schieben. Es ist nicht wichtig. Aber Gott zeigte mir in seinem Wort, der Prophet ist wichtig, nur allein deshalb schon, weil er durch mich inspiriert ist, sagt der Herr. Ich habe den Propheten geschickt. Deshalb ist er wichtig. Und als das mir klar wurde, sagte ich, lieber Gott, danke. Ich habe es akzeptiert, auch wenn es eine Frau ist. Ja? Und ich habe angefangen, in diesem Propheten zu lesen. Und ich habe Wundervolles entdeckt. Wenn Gott dir und mir ein Angebot macht, in die Quellen zu gucken, um seinen Willen zu erkennen, ist es nicht was Schönes? Das ist doch das Schönste, was einem Menschen passieren kann. Wenn der Herr dir Quellen schickt und mir, um seinen Willen zu erfahren, um mehr über ihn zu erleben und zu erfahren. Ich kann nur sagen, gelobt sei der Herr. Ich danke ihm. Wenn wir natürlich eine Opposition aufbauen und sagen, wozu brauche ich das noch? Dann wird es kritisch. Dann tun wir die Autorität und die Vollmacht des Herrn untergraben. Das wäre nicht gut. Die Stimme Gottes durch den Propheten. Und es gibt in der Heiligen Schrift so viele Texte, wo Gott aufs Schärfste kritisiert und sagt, warum hört er nicht auf die Stimme? Warum gehorcht er nicht auf die Stimme des Propheten? Gewaltig. Und es heißt im 2. Chroniker 20:20, ich habe ein Wort damals bekommen, als ich auf der Schule war, und diese Karte hat mich nie wieder verlassen. Diese Karte, die ist sicherlich manchen bekannt, da steht drauf dieses berühmte Wort, vertraut auf den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr bestehen. Vertraut auf seine Propheten, dann werdet ihr Erfolg haben. Das ist eine gewaltige Verheißung. Der Herr hat sich was dabei gedacht. Wer bin ich, dass ich sage, das brauche ich nicht? Da war ein Religionshistoriker aus dem Islam, der hat eine Doktorarbeit geschrieben über die Adventisten. Er ist Professor für islamische Geschichte auf der Universität in Izmit. Und er ist dann für ein halbes Jahr nach Deutschland gekommen, hat irgendwie erfahren, dass es einen ehemaligen Moslem gibt, der Adventist geworden ist, und den muss ich doch interviewen. Dann hat er mich aufgesucht, herausgefunden, und ich durfte ihn ein halbes Jahr begleiten in seiner Doktorarbeit. Aber der hat eine Frage gestellt. Er hat gesagt, ich verstehe eins nicht. Ihr Adventisten sagt, allein die Schrift, sola scriptura, allein die Schrift. Und habt neben der Schrift noch einen Propheten. Wie soll ich das verstehen? Wie soll ich das einordnen? Was ist nun Schrift und Propheten, Propheten, was ist los? Dann habe ich ein wenig überlegt, dann fiel mir ein Bild ein. Ich erzählte ihm die Geschichte, wenn er rausgeht und der Himmel klar ist, wunderschöne Sterne sichtbar sind, das durften wir hier in Krattigen wunderbar genießen. Und wenn du raufschaust zum Universum, was siehst du da, habe ich ihn gefragt. Und er sagte, Sterne, wunderschöne Sterne. Und angenommen, ich gebe dir ein Teleskop und du schaust wieder hin, was siehst du dann? Dann sagt er, noch mehr Sterne. Dann sagte ich, Moment, waren diese noch mehr Sterne vorne auf dem Teleskop draufgeklebt? Nein, sagt er, die sind dort, die sind schon bereits dort. Aber ein Teleskop macht es sichtbarer, noch deutlicher. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das ist Prophet Ellen White für uns als Adventgemeinde. Oh, sagt er, ich habe es verstanden. Die Sterne der Wahrheiten, die sind dort, sola scriptura, die sind hier drin. Aber der Prophet, der macht es sichtbarer. Ein schönes Bild. Ich habe kein schöneres Bild gefunden. Sola Scriptura. Ich weiß, dass es manchmal innerhalb der Gemeinde Diskussionen gibt. Ich würde vorschlagen, diskutiere nicht zu viel, lies einfach. Just do it. Lies einfach. Diskutiere nicht zu viel. Unter der Bibel, über der Bibel, neben der Bibel, was weiß ich was. Vergiss es. Lies es einfach. Und lass es auf deinen Herzen wirken. Und du wirst sehen, es ist eines der schönsten Stimmen, das zu der heiligen Schrift, zu der großen Stimme, zu dem großen Licht hinweist. Kann das schlecht sein? Natürlich. Menschen, die schief gewickelt sind, die können das Wort Gottes und den Propheten benutzen, um Menschen zu erschlagen. Natürlich. Aber ist das Wort Gottes deshalb schlecht? Ist der Prophet deshalb schlecht? Nur weil es jemand macht? Unmöglich. Derjenige hat es missbraucht. Und solche missbräuchlichen Dinge gibt es, leider Gottes. Aber das kannst du auch mit dem Worte Gottes. Ich habe eine Sache gelesen in Schatzkammer der Zeugnisse, Entschuldigung, Zeugnisse für Prediger, Testimonies to Ministry, auf der Seite 410 und 411. Das hat mich bewegt. Das hat mich so geschüttelt, dass ich euch das in ein, zwei Minuten erzählen möchte. Ellen White sieht eine Vision. In der Vision sieht sie eine Teufelskonferenz von Dämonen. Ja? Die haben eine Konferenz. Die überlegen und reden miteinander, was sie in der Vergangenheit gemacht haben, in der Geschichte, wie sie Menschen verführt haben, wie sie den falschen Tag eingeführt haben, wie sie unbiblische Lehren eingeführt haben in die Köpfe der Christen und. Das erzählen sie untereinander und das hat sie als Vision, die Teufelskonferenz, faszinierend und spannend, sage ich euch. Und dann kommen sie zu den verhassten Sabbatisten. Und dann sagt der eine, wir müssen unter ihnen Streit verursachen. Wir müssen sie dazu bewegen, dass sie aufeinander zugehen und losgehen und dass sie sich kritisieren, dass sie sich das Leben schwer machen, dass sie die Vision, den Auftrag, das Kommen des Herrn aus den Augen verlieren. Wir müssen sie dazu bewegen, dass sie in das Wort Gottes nicht mehr gucken. Und dann sagte einer der Oberen der Dämonen, und wir müssen sie dazu bewegen, dass sie nicht nur die Schrift in Frage stellen, dass sie sogar die Zeugnisse, die Gott durch den Propheten gegeben hat, dass wir das sogar hinterfragen in ihrem Leben. So heißt es in dieser Vision. Und dann sagte Satan, wenn wir sie dazu bringen, dass sie den Zeugnissen der Stimme des Propheten nicht mehr vertrauen, werden sie damit nicht lassen. Sie werden weitergehen und irgendwann werden sie sogar der Stimme des Wortes Gottes nicht mehr vertrauen. Und dann, was mich erschüttert hat, steht drin, und dann wird ihr Ende von diesen Menschen, die das tun, genauso sein wie unser Ende, sagen die dämonischen Stimmen. Das muss man sich mal vorstellen. Und weil ich das weiß, eben aufgrund eben dieser Vision, die sie hatte, möchte ich meine Gemeinde dazu ermutigen, auf die Stimme des Wortes zu hören, auf die Stimme des Propheten zu hören. Es ist gut. Es kommt vom Herrn, nicht von irgendjemandem. Es war keine Spinnerei eines Menschen. Es ist vom Herrn. Und wir sollten jede Möglichkeit nutzen, jede, die uns zur Verfügung steht, um Informationen über den Willen Gottes zu erfahren. Alles, was uns der Herr zur Verfügung steht. Weil Menschen verlernt haben, in das Wort Gottes zu gucken, hat Gott einen Mahner geschickt, einen Ermahner, einen Rückführer zum Worte Gottes, zu den biblischen Wahrheiten. Das war die zweite Stimme Gottes. Und jetzt kommen wir zu der dritten Stimme Gottes. Und diese Stimme ist nicht so ein Thema, wird vielleicht manchmal negativ verschrien, aber die ist biblisch fundiert und fundamentiert. Und diese Stimme wird erwähnt in Römer Kapitel 9. Römer Kapitel 9 und dort der Vers 1. Römer Kapitel 9, Vers 1. Und an vielen anderen Texten, die ich hier nur kurz zitieren werde. Und dann sagt hier Paulus, ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist. Und jetzt könnten wir meinen, Moment mal, der Paulus war ein Apostel und es ist verständlich, dass der Heilige Geist durch den Apostel, durch die Jünger, wie wir es gehört haben, in der Bibelbetrachtung redet. Aber das ist nicht nur für die Apostel bestimmt. Schlagt mal auf, Römer Kapitel 8 und dort lesen wir Vers 14. Und da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und wenn man das Wort, welcher der Geist Gottes treibt, anguckt, heißt es im Grundtext, welchen der Geist Gottes regiert, Informationen gibt, beeinflusst, Ideen und Weisheiten gibt, meint das. Der Geist Gottes spricht zu uns. Oder wie es heißt im Vers 16, da ist es noch deutlicher. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist. Und ich möchte euch einladen, lest dieses Wort immer und immer und immer wieder. Denn bei mir stellt sich die Frage, wie geschieht das? Hier ist nicht nur allein durch das Wort Gottes die Rede. Hier ist nicht nur allein durch den Propheten die Rede. Hier ist auch die Rede, dass wirklich der Geist zu unserem Geist spricht. Es ist die Gewissensstimme, die Stimme des Herzens, wenn der Herr spricht. Der Herr spricht auch zu unserem Herzen. Ich weiß, dass es oft nicht ein Thema ist, aber ich habe das oft entdeckt, dass das geschieht. Es ist manchmal eine Regung. Es ist manchmal ein Eindruck. Die Kinder spüren das. Und ich mache manchmal diese Tests bei den Kindern. Wenn sie etwas tun sollen, wo sie genau wissen, man klaut nicht im Geschäft, dann sagt so eine Stimme innerlich, tu es nicht. Es ist nicht gut. Ja? Der Geist spricht zu unserem Geist. Und ich behaupte, dieser Geist spricht zu allen Menschen. Im gewissen Maß, in einer gewissen Schärfe, zu allen Menschen. Ich war in der Küche, habe für 220 Leute Pommes frittiert. Pommes, ihr kennt Pommes, das sind so Kartoffelstäbe, die man so in Ölbad brät. Für 220 Leute habe ich Pommes frittiert. Und ich war auf dem Weg nach Hause, das war während der Studienzeit, da habe ich neben dem Studium den Leuten die Suppe versalzen und ein bisschen Geld verdient durch Kochen. Dann habe ich stundenlang Pommes frittiert und ich bin ins Auto gestiegen, in meinen Arbeitsklamotten, alle Fenster runtergetan, Lüftung voll aufgedreht. Es war draußen 30 Grad im Schatten. Und wenn du dich fühlst wie eine Pommes frittes schon, glaub mir, du wirst jeden Luftzug genießen, der da entgegenkommt. Ja? Ich habe es genossen und ich bin 100, 110 gefahren. Übrigens, man fährt in Deutschland 100 auf der Landstraße. Ich sage das, weil man es hier nur 80 fahren darf. Das wusste ich jetzt zwei Monate, einen Monat nicht, aber mich haben sie nicht erwischt. Ich wusste es nicht. Ja? Und ich bin sehr schnell gefahren, damit der Luftzug kommt. Und ich habe mich schon zu Hause gesehen. Vor unserem Haus haben wir einen kleinen See, dass ich mich schon ausziehe und reinhüpfe in das Wasser und so. Und da macht einer plötzlich so ein internationales Zeichen. Ich habe es so mit den Trampern. Ich nehme aber nicht jeden Tramper mit. Ja? Der macht dieses Zeichen, das heißt international. In jedem Land gilt das übrigens. Ich glaube auch in Amerika, in Frankreich, überall. Das heißt, nimmst du mich mit in die Richtung. Und ich dachte mir, wenn ich jetzt anhalte, habe ich keine Luft, ja, keine Gegenluft. Ich habe damals keine Klimaanlage gehabt und ich bin erst vorbeigefahren. Und sagte aber mein innerer Eindruck, die innere Stimme, stopp, den nimmst du mit. Naja, wenn man so eine gute Stimme hört, dann sollte man der gehorchen. Ich bin dann rechts rangefahren, er ist dann 300 Meter getrabt, gelaufen, weil ich ja weitergefahren bin, war. Und dann steigt er ein, ich habe den mir angeschaut, lange Haare, ich habe nichts gegen lange Haare, aber er hat lange Haare, dunkle Sonnenbrille, schwarze Lederjacke, schwarze Lederhose, schwarze Schuhe. Und ich dachte mir, bei 30 Grad im Schatten zieht man sich anders an, oder? Und er steigt ein ins Auto und ich möchte mal ein anderes Wort wählen, was er gesagt hat. Er sagte, Scheibenkleister. Ne? Steigt ein, jemand in dein Auto, du willst ihn mitnehmen und er sagt Scheibenkleister, ich umschreibe das mal. Ja? Wir haben junge Leute unter uns. Und dann schaue ich ihn an, was das für ein Scheibenkleister ist. Ist doch unfreundlich, unanständig, wenn jemand einsteigt und sagt Scheibenkleister. Dann fragte ich ihn, was ist denn Scheibenkleister? Du steigst ein und sagst gleich Scheibenkleister. Ist doch nicht gut. Was ist los? Dann sagte er, er war beim Amt, und wollte seinen Führerschein holen. Er hat 2 Jahre seinen Führerschein wegbekommen. Und dann wollte er seinen Führerschein abholen und die Behörde hat ihm nochmal 1 Jahr draufgebrummt. Und wenn man in Deutschland seinen Führerschein 2 Jahre weg hat und nicht nach 2 Jahren wieder bekommt und wieder 1 Jahr drauf bekommt, muss man den neu machen. Und ich bin mir nicht sicher, wer heute noch seinen Führerschein bestehen würde, die schon lange die Führerscheine haben, ja? Auf alle Fälle sagte ich, oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut, dass du deinen Führerschein, du bist ja verloren ohne Führerschein in Oberbayern, in der Prärie. Ne? Und dann sagte ich zu ihm, sag mal, was hast du denn getan, dass du deinen Führerschein verloren hast? Ach, Alkohol und so, und ich habe dann getrunken, die haben mich erwischt und... Ach, sage ich, das ist nicht gut. Alkohol ist nicht gut. Da entsteht immer Scheibenkleister, ja? Sollte man weglassen und dann gibt es auch weniger Probleme im Leben. Und dann fällt mir ein, sagt er zu mir, 2 Jahre wegen Alkohol, sagte ich zu ihm, du, das erzählst du jemand anders. 2 Jahre nur wegen Alkohol, vielleicht 3 Monate oder 6 Monate, doch nicht 2 Jahre. Na, was war das Problem? Dann sagt er zu mir, ja, er hat Drogen gedealt. Er war Drogendealer. Und er hat im ganzen Oberbayern die Drogen verteilt in den Schulen. Und das wusste man. Und deshalb hat man ihn gecatcht, gefangen, ja, und seinen Führerschein entzogen. Und dann nochmal 1 Jahr drauf. Oh, sagte ich, das ist ja noch schlimmer. Lass es doch, diese Drogen. Die führen ja zu riesengroßen Problemen und zu Scheibenkleister. Siehst du? Und dann sagte ich zu ihm, wenn mein Freund nicht gewesen wäre, wäre ich heute noch in Riesenproblemen. Pass auf mit Freunden. Sag ich, ja, wenn mein Freund nicht gewesen wäre, dann wäre ich heute noch im Scheibenkleister. Dann tut er endlich seine Brille runter. Die ganze Zeit hat er die Brille auf im Auto. Schaut mich an, sagt er, von wem redest du eigentlich? Von Gott? Ich sage, ja, von ihm. Und dann hat er angefangen zu lästern. Ach du liebe Zeit. Habt ihr schon mal einen Bayern lästern hören? Das ist ein Genuss. Ja, das ist ja Wahnsinn, wie die lästern können. Und dann sagte ich zu ihm, und jetzt werde ich dir beweisen, dass mein Freund zu dir gesprochen hat. Nein, sagt er, unmöglich. Gott hat zu mir nie gesprochen. Ich werde es dir beweisen. Na, dann war er gespannt. Dann sagte ich ihm, als du in dem Moment warst, dass jemand zu dir sagte, da, Drogen, verteil das, mach Geld. Hat eine Stimme zu dir gesagt, du wirst Geld machen, du wirst Frauen kaufen können, du wirst ein Auto kaufen können, du wirst Schickimicki-Leben führen, es wird gewaltig sein. Hat das die Stimme zu dir gesagt? Sagte, ja, ich habe nur Chancen gesehen, große Möglichkeiten gesehen. Dann sagte ich, sei jetzt ganz ehrlich bitte, hat eine Stimme in deinem Herzen gesagt, ein Eindruck, eine Vorsicht, eine Alarmglocke, tu's nicht. Mach es nicht, das ist nicht gut. Du wirst dich zerstören und du wirst alle anderen zerstören. Da hat er ein wenig überlegt. Genau, die Stimme war auch da. Und welche Stimme hast du gehorcht an den anderen? Siehst du, deshalb bist du im Scheibenkleister. Hättest du auf meinen Freund gehört, wärst du nicht da drin. Und dann hat er Fragen gestellt. Und ich fahre in der Regel in Deutschland so 105 bis 108, wenn ich die 10% Toleranz abziehe. Versteht ihr? Dabei ist es ja 5%, da habe ich mich auch geirrt. Ja? Und als er dann im Auto war, so viele Fragen gestellt hat, dann wurde ich immer langsamer. 95, 90, 85, 80, damit ich ihm noch länger was erzählen kann von meinem Freund. Und dann sind wir dort angekommen, wo er hin musste. In diese Richtung musste ich auch. Dann sagte ich zu ihm, er hat mir auch seinen Namen verraten. Ich habe gesagt, Harry, du wirst mich vielleicht jetzt auslachen. Aber jetzt sage ich dir zwei Dinge. Erstens, ich musste dich mitnehmen. Der hat die Augen aufgerissen. Ja, der Herr hat zu mir gesagt, mein Freund, nimm ihn mit. Deshalb habe ich dich mitgenommen. Und zweitens, ich muss dir diese Dinge sagen. Du kannst dein Leben ändern, wenn du es mit meinem Freund wagst. Und dann sind ihm Tränen in die Augen gekommen. Er hat mich so herzlich umarmt. Er hat gesagt, er wird es mit meinem Freund probieren. Und dann habe ich ihm ein Buch gegeben, ein wunderbarer Titel, Der Weg zu meinem Freund. Du kennst das Buch. Der Weg zu meinem Freund. Ich habe ihm gesagt, Harry, mach das Beste draus. Und ihm kamen die Tränen und wir haben uns verabschiedet. Das ist die Stimme, die Gewissensstimme. Die hat in gewisser Weise jeder Mensch zu einem gewissen Grad. Es kommt darauf an, wie scharf diese Stimme ist. Und ich habe festgestellt, Menschen, die im Wort Gottes reingucken, wenn sie hier reingucken, Menschen, die den Propheten zulassen in ihrem Leben, haben das schärfste Gewissen. Sehr interessant, sehr interessant. Wenn du mit der Bibel Probleme hast, wenn du mit dem Propheten Probleme hast, kann es sein, dass auch die Stimme abstumpft. Wie es einem Bauern passiert ist, der schlafen wollte, ganz süß, und plötzlich bellt sein Hund, macht ihn verrückt. Geht hin, wacht auf und schimpft den Hund, macht ihn zu Schnecke, den Hund zu Schnecke machen, ja? Wie geht das? Und der Hund hat seinen Schwanz eingezogen und so weiter und ging wieder ins Bett, wollte schlafen. Und dann bellt der Hund schon wieder, wie verrückt hat er gejault und gebellt. Geht er wieder hin und schimpft ihn zusammen. Und das dritte Mal denkt er, jetzt wird es gut gehen, jetzt kann ich gut schlafen. Dann fängt er wieder an, holt sich einen Klotz von Holz und erschlägt den Hund. Und dann hat er wirklich gut geschlafen. Sehr süß. Ganz süß. Am nächsten Tag, als er aufwachte, war sein Haus ausgeräumt, weil Diebe kamen. Das können wir mit der Gewissensstimme auch tun. Deshalb ist es gefährlich. Diese drei Stimmen, das Wort Gottes, Der Prophet und die Stimme Gottes in unserem Herzen geben uns eine Sicherheit, dass wir erkennen, das ist der Weg, den wir gehen sollen. Und Sicherheit gibt ein anderes Engagement. Und es ist die beste Möglichkeit, in Christus zu wachsen. Wenn wir das nochmal angucken, dieser Paulus, dieser Saulus, der zum Paulus wurde, der die Stimme Gottes nicht kannte, spricht in seinen Briefen weiter von der Stimme, die eines Tages uns von den Gräbern herausrufen wird. In 1. Korinther, in 1. Thessalonicher 4, 16, 1. Korinther 15. Wenn er sagt, dass eine Stimme uns aus den Gräbern rausrufen wird und was das für ein Tag sein wird, wenn dann diese Stimme uns entweder aus den Gräbern rausrufen wird oder wenn diese Stimme uns verwandelt, die wir leben, wenn der Herr kommt, dann wird es so sein, als kennten wir diese Stimme schon ewig. Das wird eine bekannte Stimme sein. Die Stimme, die uns zu uns gesprochen hat, durch das Wort Gottes. Die Stimme, die zu uns gesprochen hat, durch den Propheten. Die Stimme, die zu uns gesprochen hat, durch die Gewissensstimme, durch die Herzensstimme, der Geist zu unserem Geist. Was für eine Begegnung wird das sein, wenn diese Stimme uns rufen wird. Und ich möchte für die Kinder und für die Erwachsenen eine kleine Geschichte erzählen. Zum Schluss. Da gab es in Kanada eine Familie, die jedes Jahr kleine Tiere und Lämmer aufgenommen hat und die aufgezogen hat. Ihr kennt Lämmer. Wir haben ja draußen auch so kleine, was sind das für Tiere da? Ziegenböcklein oder was das ist, ja? Solche kleine Tiere, so Lämmer haben sie bekommen und diese Lämmer haben sie aufgezogen und dann später nach einem halben Jahr dem Hirten zurückgegeben. Das machten sie über Jahre. Lämmer aufziehen, halbes Jahr wieder zurückgeben. Aber dann sagte eines Tages der Papa und die Mama, wir machen das nur noch ein einziges Mal. Einmal noch ein Lamm, einmal ein Lamm hochziehen, ein halbes Jahr, und dann geben wir es ab und dann nie wieder. Da waren die Kinder traurig. Och, einmal nur noch. Und dieses letzte Lamm hat einen ganz besonderen Namen gehabt. Wisst ihr, wie es geheißen hat? Lemmy. Lamm? Lemmy. Und dann haben sie immer gerufen, Lemmy, komm. Und wenn die Mama Lemmy gerufen hat, kam Lemmy daher und hat aus der Hand gefressen. Und es war richtig toll. Jedes Mal, wenn jemand Lemmy gerufen hat, ist Lemmy gekommen. Und Lemmy kannte die Stimme. Aber dann vergingen die Monate und das halbe Jahr war um. Es kam der Zeitpunkt. Jetzt mussten wir Lemmy abgeben. Und die Kinder waren traurig. Oh, bitte nicht abgeben. Können wir Lemmy nicht behalten? Es war so ein süßes Tier. Papa und Mama sagten, nein, trotz der Tränen, wir müssen es abgeben. Und sie haben es abgegeben und es flossen viele Tränen. Viele haben geweint. Und es vergingen Jahre. Einige Jahre. Und dann machte die Familie einen Ausflug. Dort in der Gegend, wo der Schäfer, wo der Hirte gewohnt hat. Und da hatte die Mama eine Blitzidee. Jetzt gehen wir dorthin und jetzt werde ich Lemmy rufen. Und die Kinder haben sie ausgelacht. Die Kinder sind schon mittlerweile groß gewesen. Haben gesagt, Mama, bitte, hör doch auf. Ein Schaf, Schafskopf und so. Nicht, das hat dich schon vergessen und so. Ne? Nein, aber die Mama hatte eine klare Idee. Sie kamen dort zu der Farm, zu dem Bauernhof. Sie stieg dann auf so einen Zaun, auf die Stiege. Und dann sah sie ganz hinten eine Riesenherde voller Schafe. Und dann rief sie, Lemmy. Und die Kinder und der Mann, dachten, lassen wir ihr den Spaß, es wird sowieso nichts passieren. Und es passierte auch nichts. Und sie rief nochmal, Lemmy! Und einige Köpfe gingen hoch, guckten so darüber. Wer schreit denn da? Aber es waren viele Köpfe. Und dann schrie sie wieder, Lemmy! Und da gingen nur ein paar Köpfe gingen hoch. Und dann schrie sie wieder, Lemmy, komm! Da stieg nur ein Kopf hoch, schaute rüber, bewegte sich langsam aus der Gruppe der Schafe. Und als sie wieder schrie, Lemmy! Dann lief Lemmy wie früher auf die Mama zu und das war eine Begegnung. Es war schön. Und die Kinder waren ganz baff. Es wird eine gewaltige Begegnung werden, wenn der Herr dich und mich, wenn der Herr unsere lieben Schwestern und Brüder und Verwandten aus den Gräbern rufen wird. Es wird die gewaltigste Begegnung in der Menschheitsgeschichte werden, wenn wir die Stimme endlich hören, die uns im Leben immer und immer wieder geführt hat. In Offenbarung 3,20 heißt es: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und Gemeinschaft mit ihm halten und er mit mir. Gott steht hier, solange wir leben, vor unserer Herzenstür und er möchte Einlass. Er möchte unsere Herzen bewegen. Er möchte uns gewinnen. Und wer immer du bist, wo du auch immer herkommst, welche Station du immer besteckst, lass ihn herein. Die Stimmen Gottes werden uns einmal zu dem ewigen Ziel führen. Der Herr segne euch. Amen.